beetje heerlijk niet steuren in het nog.
Ja.
Also wir kommen zum Schlusspunkt. Jetzt kommen Sie an die Reihe und stellen das vor, was Sie sich überlegt haben. Ein Resultat sollte nicht länger als 2 Minuten gehen. Herr Schwang, jetzt dazu etwas sagen, wenn es sich aufdrängt, wenn es fragenden Charakter hat, was Sie sagen, oder wenn er etwas dazu sagen möchte, und sonst kommt einfach die nächste Gruppe an die Reihe. Wir werden der Reihe nachgehen. Die Gruppe 1, die werksam-immanente Gruppe, die auch sehr wenig Zeit hatte, das vorzubereiten, die wird als erstes hier vorne erscheinen. Und Sie müssen halt das Mikrofon ein bisschen so stellen, dass es auf Ihre Größe, ich habe das mal auf meinen Kopf eingestellt, dass einigermaßen das verständlich ist.
Gut? Ich stoppe die Zeit und nach 2 Minuten genau. Werde ich mein Handy kriegen. Ich glaube, drunter, oder?
Also, wir haben uns die Frage gestellt, warum Peter Straben das Ende schon vorweggenommen hat, also Agnes tot. Und die Antwort darauf war, dass er dem Leser einen Grund zum Lesen geben will. Er will auch nicht, dass es eine Krimi-Spannung wird, sondern eine andere Spannung. Dies hat zu diesem Ergebnis geführt. Ja.
Okay, gut. Ich kann vielleicht dazu noch etwas sagen, ganz kurz. Ich habe wirklich gemerkt, weil ich habe früher eigentlich so eine Idee gehabt für ein Buch und dann habe ich das ganze Buch auf diese Idee hingeschrieben. Also wirklich so wie, es war so wie ein Trichter, ich wusste genau, da muss ich hin. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist überhaupt nicht interessant, weil dann praktisch die ganze Zeit schon klar ist, wo das hingeht. Und nachher habe ich angefangen, dass ich praktisch den Punkt, wo ich hin will, dass ich den als Anfangspunkt nehme und schaue, was dann passiert. Also jetzt gehe ich praktisch von einem Punkt aus und schaue, was dann passiert. Und darum war das vielleicht auch so, dass der das am Anfang steht, Agnes ist tot, und ich schaue mir mal, was passiert. Und das hat sich auch beim Schreiben als viel interessanter erwiesen. Und ich glaube auch, hoffe auch beim Lesen. Okay, über viel.
Also wir hatten als erste Frage, was er mit dem Buch sagen möchte, und die Antwort war, es sollte keine direkte Aussage sein, aber in die Geschichte fließt sein Unterbewusstsein und ein Teil seiner Fantasiewelt mit ein, und jeder kann, jeder versteht das anders, und er findet ein Buch, also ein Text oder auch ein Buch ist desto besser, je verschiedener man es interpretieren kann.
Zu der Frage, ob er das Buch oder die Person zusammengesetzt hat auf Situationen, die er erlebt hat oder auch Personen, die er kennt, antwortete er, dass das Buch schon aus verschiedenen Erfahrungen zusammengesetzt wurde. Und die Person merkt zum Beispiel, Agnes weiß zum Teil Eigenschaften von seinem Vater und seiner Schwester auf. Der Ort New York hatte er gewählt, weil es nicht, der Ort ist Chicago, er hat New York nicht gewählt, weil es zu bekannt wäre. Und bei Chicago gefiel ihm der Gegensatz von Modern und Kultur. Und zu der Frage,
Figuren, die sich geändert haben, mit der Zeit, als er das Buch schrieb, antwortete er, dass die Figuren sich mit ihm geändert hatten. Die Lebenssituation, in der er sich befand, war, dass er sich gerade von einer Frau getrennt hat.
Ja, vielleicht auch dazu, ich sage jetzt doch vielleicht auch immer noch was dazu. Einfach das, wirklich das ganz Wichtige ist, ist alles Material. Es geht wirklich nicht darum, etwas über mich zu erzählen. Eben, das, Sie haben das schon richtig gesagt, aber auch das, wenn ich was nehme, was ich erlebt habe, dann ist es wirklich, ich behandle das Material. Es ist mir, ob das von mir kommt oder von einem Freund, der mir das erzählt hat, das hat alles dasselbe Gewicht. Es ist nicht wichtiger, wenn es mir passiert ist. Es ist einfach Material.
Herzliche Gruppe, die Werkgenese. Ach, Gruppe wird gleich übertrieben, es ist eine Einzelperson.
Genetiker.
Nun, ich bin die Werkgenese. Was kam durch unglückliche Zustände zustande? Ich hatte gedacht, mein Buch zu schreiben, das macht man allein von einem Stück. Das Gespräch heute mit dem Autor wurde mir erzählt, dass das Buch in einem Zeitraum von 5 bis 6 Jahren geschrieben wurde. Und dies eigentlich so, dass er am Anfang zuerst eine Kurzgeschichte von Agnes machte, etwa 80 Seiten umfasste. Und 2, 3 Jahre später, als er Agnes als Hörspiel produzieren wollte, hat er dann eigentlich im Grundtext weitergeschrieben und so wurde die jetzige Fassung, die wir gelesen haben, eigentlich entstanden. Also es brauchte viel mehr Zeit, als ich angenommen habe. Das ist meine Erfahrung für heute.
Auch da, also es ist nicht bei jedem Buch so, das war jetzt wirklich bei dem so, weil es einfach niemand wollte, die erste Version. Ja. Hätte sich jemand gedruckt, dann gäbe es jetzt eine 80 Seiten, hätte sie weniger lesen müssen. Das ist vielleicht auch nicht so. Die gibt es, ja, die habe ich noch. Ich habe sie aber nie mehr gelesen, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, man muss ja ganz viel nicht drin sein, was in der neuen Version drin ist, ich weiß nicht mehr genau was. Ich glaube, Louise ist nicht drin. Und ich glaube, die Schwangerschaft ist nicht drin, aber ich bin nicht sicher.
Das sind wir. Auch die Geistesgeschichte, Entschuldigung. Es hat ja Zeit, dass wir gar nicht unterstanden haben.
Also, wir haben literaturgeschichtliches Verfahren und darum geht es um die Beeinflussung, also die literarische Beeinflussung und das geistige Umfeld des Autors, wenn er die Geschichte schreibt. Und Urs Wittmer sagte einst, es gibt Autoren von Sprache und es gibt Autoren von Welt. Peter Stamm zählt sich zu den Autoren von Welt, wie wir erfahren haben, und für ihn ist die Sprache ein Mittel, um sich auszudrücken. Er hat noch gesagt, wenn er malen könnte, würde er malen, um sich auszudrücken. Er wurde beeinflusst von den amerikanischen Autoren der 20er Jahre, die versucht haben, möglichst klar zu schreiben. Zum Beispiel Ernst Hemingway, der sagt, also ein Zitat, to say how it was, also wirklich klar ausdrücken, was man sagen will. Weitere Autoren, die Peter Stamm beeinflusst haben, wurde indirekt geprägt sind Edgar Allan Poe, Flaubert, Dürrenmatt und Camus. Peter Stamm würde sich selbst zu den Existenzialisten zählen.
Nein, ich mache mal am ehesten, wenn ich, würde ich, ja, bin ich da beeinflusst worden, sagst du mal so.
Okay. Aber ja, ich sehe, aber würde sich mit anderen Autoren nicht, also,
aber fühlt sich nicht verwandt mit anderen Autoren und gehört auch zu keiner speziellen Literaturbewegung an, wie es oft so heißt bei manchen Autoren. Ja, da das Buch Agnes in der Moderne geschrieben wurde, ist es sehr schwierig, epochische Merkmale zu erkennen, da ja sehr viele Einflüsse haben. Dennoch sind nicht funktionierende Beziehungen und Heilkehren und einfach einen Platz finden, in dem man bleiben kann, sehr beliebte Themen heute. Ja.
Ich glaube auch da vielleicht wirklich, dass diese Epochen vermutlich immer erst im Nachhinein konstruiert werden. Ich glaube, es sind wenig Autoren zu ihrer Zeit sich so bewusst, wohin sie jetzt gehören. Gut, es gab diese ganzen Bewegungen, vielleicht die Primärromantiker oder so, die wussten natürlich schon, was sie wollten und haben auch irgendwie zusammengehört. Aber vielleicht wird man in 100 Jahren sagen können, was das war, was wir heute machen. Wenn man es überhaupt noch liest, was unwahrscheinlich ist. Vielleicht könnte man da sogar sagen, das ist wie bei den Bildern von Seurat wieder. Also wenn man nah dran ist, dann sieht man eben nur die Punkte, also die einzelnen Autoren. Und wenn man auf Distanz geht, dann sieht man plötzlich, dass es da ein Muster gegeben hat, dass irgendwas oder ein Bild dann vielleicht entsteht. Aber da müssen sie sehr alt werden, um das noch zu sehen. Ja, Entschuldigung.
Also, wir haben uns mit dem literatursoziologischen Verfahren auseinandergesetzt und sind da zu ein paar ersten Ergebnissen gekommen. Zum einen möchte ich auf die Machtstrukturen kurz eingehen, denn wir sind heute zum Schluss gekommen, dass Agnes eigentlich viel aktiver ist, als es im Buch auf den ersten Blick erscheint. Also, als Beispiel ist Agnes diejenige, die überhaupt mit der Beziehung beginnen will. Doch sie verliert schlussendlich einfach ihre Macht eigentlich aus der Kontrolle. Also sie geht dann langsam über.
Die Macht, nicht Agnes.
Ja. Zum Zweiten noch das gesellschaftliche System. Also Science Fiction ist es auf jeden Fall nicht, denn das Ganze wäre einfach viel, es wären zu wenig Grenzen gesetzt, das Ganze wäre viel zu frei. Und er möchte sich offenbar ein paar Grenzen gesetzt haben. Obwohl das Ganze jedoch nicht so geplant ist, ergibt sich doch schlussendlich das Ganze eigentlich von selbst. Ein Zitat noch: Die Wirklichkeit ist reich, tief und vielfältig. Will heißen, damit kann man eben auch wirklich aus unserer Wirklichkeit etwas machen und muss da nicht eine ganz neue Gesellschaft aufbauen. Er hält nicht viel von Politik in Literatur und auch dieses Buch. Man kann Politik hineininterpretieren, ist jedoch nicht so geplant. Das Schöne an dem Buch ist, dass es einen sehr großen Interpretationsspielraum hat. Das heißt, viele Menschen fühlen sich dadurch angesprochen. Das heißt, sie können aus jeder Region kommen, aus jeder Kultur eigentlich, und sie fühlen sich dadurch viel eher angesprochen, weil es eben so einen großen Spielraum hat.
Also auch da vielleicht, mir hat mal ein junger Autor, dann habe ich auch so gefragt, was kann man denn überhaupt noch schreiben, es sind doch schon alle Geschichten erzählt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Fehler, den manchmal junge Leute machen, die anfangen zu schreiben. Es geht nicht darum, eine möglichst originelle Geschichte zu haben, weil wenn sie schauen, große Literatur, das sind wie originelle Geschichten, das sind eigentlich immer dieselben Geschichten. Und es geht letztlich darum, wie man die erzählt, aber nicht, dass man jetzt eine möglichst originelle Figur hat, im Gegenteil. Ich glaube, je origineller die Figuren, desto langweiliger der Text, weil Originalität letztlich relativ langweilig ist. Ich meine, es ist wie wenn jetzt, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es gibt manchmal Leute, die so sich total verrückt kleiden, aber das sind nicht die interessantesten Leute, weil das sind oft die Leute, die eigentlich nur sich mit sich selbst beschäftigen und die dann eigentlich nichts anderes sind als ein paar bunte Kleider und eine schräge Frisur. Aber letztlich sind oft die Leute viel interessanter, die eben nicht so auffällig sind und die, weil da vieles noch im Hintergrund ist, was man eben rauskriegen kann, aber die ihre ganze Seele auf der Oberfläche tragen, die sind mindestens für die Literatur nicht so interessant. Aber es ist Geschmackssache.
Da sind wir gespannt, dass die Person auf die Kleider der Person, die um die psychoanalytische.
Nein, ich will ja nichts über.
Also,
Psychoanalyse oder Psychologie?
Ja, beides.
Oh Gott. Das hat man mir nicht gesagt. Soll ich mich hinlegen, oder?
Ja,
da wir das psychoanalytische Verfahren haben, haben wir uns die Frage gestellt, wie der Autor oder für eine Rolle hat, die sich auf das Buch auswirkt. Ein Punkt, den wir jetzt abgeschlossen haben, ist, was für ein Ereignis oder einen bestimmten Anstoß es gab, dass er das Petersdamm dieses Buch geschrieben hat. Er hat uns erzählt, dass ein Ausflug mit seinem Freundin der Anstoß war zu diesem Buch. Er hat sich damals Gedanken gemacht, dass er hat seine Freundin angeschaut und gemerkt, dass er sie eigentlich gar nicht so richtig kennt, da er sich immer nur ein Bild von ihr gemacht hat. Und das eigentlich auf die Allgemeinheit ausgedrückt, könnte man sagen, Menschen machen sich Bilder von anderen, obwohl sie sich gar nicht so richtig kennen. Und wenn man auf das Buch bezieht, haben wir so interpretiert in der Geschichte, ist der Geschichte, die der Erzähler schreibt. Das ist wie das Bild, das der Erzähler von Agnes hat. Er schreibt ja, wie sie was macht, wie sie handelt. Das ist sein Bild und Agnes lebt dann danach. Das war seine Vorstellung dieses Erzählers. Ja, das ist ein Ergebnis unserer Interpretation.
Dazu gerade noch was eingefallen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Dead Poets Society mal gesehen hat, diesen Film. Kennt den einige? Der ist ja nicht, ich meine, das ist ein bisschen kitschig, aber nicht uninteressant. Und da gibt es ja diese Szene, wo er den Leuten sagt, steigt mal auf euren Tisch. Und da geht es ja genau auch um das, dass er sagt, man muss mal eine neue, also man erkennt Dinge, wenn man sie aus einer anderen Sicht mal sieht. Dass man ja plötzlich sein Klassenzimmer aus 3 Metern Höhe sieht und nicht immer denselben Blick drauf hat. Also wenn man, und ich glaube, das ist etwas, was gar nicht schlecht ist, oder auch mal auf dem Nachhauseweg nicht immer dieselbe Straße geht, sondern mal den anderen Weg. Und ich glaube, damit hat Literatur ganz oft zu tun, dass man versucht, irgendwie mal einen anderen Blickwinkel auf Dinge zu kriegen und sie dann eben auch besser erkennt. Weil es ist zum Teil erschreckend, wie wenig man noch sieht, wenn man sich an etwas gewöhnt hat. Wenn ich euch frage, was für eine Farbe hat das Schulhaus? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht, aber ich meine, es ist oft, man sieht oft in der ersten Minute mehr, als man nach 10 Jahren sieht. Von daher mal auf die Tische steigen, wenn Sie das dürfen. In der Pause vielleicht.
Okay, das intersexuelle Verfahren kommt als nächstes.
Wir haben einen Schwerpunkt auf die Frage gelegt, was es mit dem Zitat ganz am Anfang des Buches auf sich hat. Saint Agnes, it's Saint Agnes Eve, yet men will murder upon holy days. Wir haben dann Peter Stamm gefragt, wie er darauf gekommen ist, dieses Zitat zu verwenden, das aus einem Gedicht von John Keats stammt. Und er hat uns geantwortet, dass er zuerst ein anderes Gedicht von John Keats zitieren wollte,
heißt Ode an eine griechische Vase. Und Keats beschreibt darin eine Vase, auf der ein Fest abgebildet ist, mit jungen Leuten, die fröhlich sind und tanzen, obwohl diese Zeit, da das passiert ist, eigentlich schon lange vorbei ist und die auf der Vase abgebildeten schon seit vielen tausend Jahren tot sind. Und das hat uns dann auch daran erinnert, dass es in Agnes ja auch darum geht, Spuren zu hinterlassen. Und Peter Stamm hat dann weiter erzählt, dass er, als er das Gedicht nachschlagen wollte, in seinem Gedichtband geblättert hat und auf das Gedicht The Eve of St. Agnes gestoßen ist. Und von da an wusste er, die Frau in dem Buch, das er schreibt, muss Agnes heißen. Das Gedicht, das Zitat am Anfang des Buches, besteht also dort auch wegen dem Namen. Es gibt aber auch noch einen anderen Bezug, nämlich man glaubt, dass wenn eine Frau am Vorabend von St. Agnes nüchtern ins Bett geht, erscheine ihr im Traum ihr Zukünftiger. Und in dem Gedicht von Jean Keats vermischen sich dann Traum und Realität. Und die Vermischung von Fiktion und Realität, das haben wir ja auch in der Geschichte von Agnes.
Ja, da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Vielleicht es gibt noch ein anderes schönes Gedicht, ich glaube, das ist von Ozymandias, kennt das hier? Wordsworth, glaube ich. Wo es auch darum geht, wo er, also es wird erzählt, I met a traveler from an ancient land, also wo er irgendwie sagt, ich habe einen getroffen, der erzählt ihm dann, dass er irgendwo in der Wüste einen Sockel gesehen hat von einer Statue und da steht drauf, ich bin Ozymandias, König der Könige und schaut auf mein Werk und er bleicht, ob der Größe meines Werkes und die Statue steht in der Wüste, ist nur noch der Sockel da und sein ganzes Werk ist längst verschwunden. Also diese Spuren hinterlassen und eben auch nicht hinterlassen. Und letztlich hinterlassen eben doch keine Spuren. Also das Einzige, was eigentlich von dem König geblieben ist, ist nicht die Stadt, die er gebaut hat, sondern ist das Gedicht, das davon erzählt, dass die Stadt verschwunden ist.
Die Rezeption
kommt als nächstes. Shakespeare ist aufbringen, oder? Genau. Das Gedicht, das so nett von Shakespeare ist auch in Agnes, oder? Ja, genau. Das ist ja auch dasselbe Thema.
Also unser Verfahren beschäftigt sich vor allem mit der Beziehung zwischen dem Leser und dem Werk und eigentlich weniger mit dem Autor. Auch trotzdem hat Herr Stamm interessante Dinge erzählt, zum Beispiel, dass der Autor kann nur beschränkt Einfluss nehmen auf die Wirkung eines Werkes. Die Wirkung hängt eher davon ab, wer das Buch ist, also je nach Typ und je nach Charakter des Lesers. Also das Buch wirkt eigentlich auf jede Person an. Und das habe ich natürlich interessant gefunden.
Da hier nicht um den Autor geht, kann er also auch nicht sagen dazu.
Wer, wenn nicht der Autor, kann Einfluss nehmen und das Buch gern gelesen wird oder nicht?
Nein, man muss gerade sagen, wer kann Einfluss nehmen darauf, dass das Buch gekauft wird. Ob es gelesen wird, gern gelesen wird oder nicht, das ist wirklich nur etwas, was zwischen Leser und Buch geschieht. Aber man kann natürlich den Verkauf ankurbeln und da gibt es Werbung, da gibt es Cover, das Buchcover, glaube ich, ist sehr wichtig. Der Titel ist, glaube ich, relativ entscheidend. Doch, aber ich glaube, aber das geschieht, man liest ja das Buch in der Regel, nachdem man es gekauft hat, von daher, glaube ich, gibt es auch viele Fehlkäufe vermutlich. Außer man kauft eben ein Buch, das einem empfohlen wird. Ich meine, es gibt ja noch die guten Buchhändler, die ihre Kunden kennen und auch wissen, was den Kunden gefällt und denen dann auch sagen, das Buch müssen sie lesen und das ist nichts für sie. Und das wäre natürlich das, der Idealfall, wenn das so wäre. Aber es gibt, glaube ich, schon Bücher, die mehr Erfolg haben, als sie verdienen und Bücher, die weniger Erfolg haben, als sie verdienen. Und dann gibt es natürlich auch Autoren, die schwierig sind und trotzdem unglaublich lohnend zu lesen. Also Robert Walser finde ich ein schönes Beispiel, den ich selbst auch mit großen Abständen lese, weil er relativ anstrengend zu lesen ist. Und trotzdem ist er natürlich einer der größten überhaupt, aber man kann das nicht so runterlesen wie andere Autoren. Es ist natürlich einfacher, einen Simenon-Krimi zu lesen, der auch wunderschön ist, als Robert Walser.
Okay, dann kommen wir zur zweiten letzten Methode, die Gender Studies.
Bei der zweiten Rede oder auch vor allem durch das Gespräch mit Peter Stamm ist uns aufgefallen, dass Agnes mehr Macht über den Erzähler hat, als man zuerst denkt. Also beim ersten Lesen haben wir so gedacht, ja, Agnes ist so die Unterwürfige und sie schreibt die Geschichte über sie und ja, sie ist irgendwie so schwach oder einfach so nicht so stark, aber es ist uns aufgefallen, dass sie dem Fall nicht so ist. Und ja, es ist sicher auch, dass der Erzähler liebt, ja, Agnes, und ja, sie zeigt sicher auch, dass er sehr stark abhängig von Agnes ist. Und man weiß nicht mal so genau durch die ganze Geschichte durch, ob sie ihn wirklich liebt. Ja. Dann haben wir auch herausgefunden, dass es heute etwa gleich viele Autorinnen gibt wie Autoren. Und zu den Rollenbildern, die können sehr gut ausgetauscht werden. Man muss dann einfach so kleine Kleinigkeiten tauschen, wie zum Beispiel die Schwangerschaft kann man da ganz einfach übertragen, wenn jetzt auch nicht die Erzählerin wäre und die Erzähler eben die männliche Person, also die männliche auch nicht, ja. Aber ja, sonst hat Peter Stamm gesagt, dass man sehr gut Rollenbilder wechseln kann.
Dazu habe ich auch noch eine Ergänzung, und zwar, ich habe eben ja mal Gender Studies so ein bisschen unterrichtet, also nur so ein paar Tage. Und das Spannende war da, also wenn ich Literatur, in der Literatur die Rollen vertauscht habe, dann hat das niemand gemerkt. Und dann habe ich aber ein Buch, das kennen vielleicht eure Lehrer noch, das heißt, beim nächsten Mann wird alles anders, das war also ein Kultbuch, wo es um Beziehungen ging, also. Und da werden so viele kleine Beziehungen kurz beschrieben, also irgendwie halt, warum sie nicht funktioniert haben. Und dann habe ich da die Rollen vertauscht und da hat man seltsamerweise immer gemerkt, da hat man sofort gesagt, nein, das ist nicht der Mann, das ist die Frau. Warum das so ist, ist mir bis heute nicht ganz klar, aber offenbar, also die Geschichten, die aus der Realität kamen, da war sofort klar, wer ist der Mann, wer ist die Frau. Und in der Literatur ist das offenbar viel weniger entscheidend. Vielleicht hat es damit zu tun, dass in der Literatur in der Regel die Figuren subtiler sind oder dass man denen irgendwie näher ist. Aber ich weiß es wirklich nicht genau. Das ist aber seltsam.
Gut, wie ihr den Schlusspunkt gesetzt habt, die Gruppe Reflexionsgeschichte.
Also, eine unserer Fragen war es, wodurch wurde der Erfolg des Buches gesteuert? So genau weiß man das nicht. Das hat sicher viel mit den Buchhändlern zu tun. Und die Buchhändler das Buch mögen und mögen es die Leser auch. Dann die positive Kritik animiert natürlich die Leute dazu, das Buch zu lesen. Weiter in der Geschichte ist so, dass man sie überall verstehen kann. Sie ist nicht typisch schweizerisch. Sie ist kurz und einfach geschrieben, was sich leicht übersetzen lässt. dann das Wichtigste ist, dass die Geschichte für die Schule entdeckt wurde, dass sie eben kurz und einfach geschrieben ist und sie viel Interpretationsspielraum zulässt. Ja, das war von unserer Gruppe.
Dann würde ich vielleicht noch etwas korrigieren, aber das ist etwas, was ich selbst gesagt habe, eben, dass die Geschichte nicht typisch schweizerisch ist, hätte vielleicht was damit zu tun. Es stimmt eigentlich, glaube ich, nicht, weil ich glaube, letztlich kann ein Buch sehr typisch, sehr lokal sein und trotzdem von allen Menschen verstanden werden. Es gibt ein schönes Beispiel dafür, Jamilia von Chingis Aitmatov, hat das jemand gelesen, oder? Das ist eine Liebesgeschichte, die spielt in irgendwo in einer sehr weit entfernten russischen Provinz, bei einem mehr oder weniger fast Nomadenvolk, glaube ich. Und die ist absolut verstehbar für uns. Da spielt sie überhaupt keine Rolle, ob die jetzt irgendwie mit dem Pferd zum Einkaufen gehen oder mit dem Auto. Also vielleicht sogar im Gegenteil. Ich glaube, ein Buch kann ganz, ganz lokal sein. Ich glaube, was ich meinte, ist eher, dass es nicht jetzt unbedingt Schweizer Themen sind. Dass es nicht darum geht, jetzt vielleicht um... Es gab ja mal einen Satz, wir haben vorher über Otto F. Walter gesprochen, wo es wirklich um vielleicht um die Jugendunruhen in den 68er ging oder so, also wo ganz klar lokalisierbare Themen waren. Liebesgeschichten sind, glaube ich, auf der ganzen Welt und durch alle Zeiten wieder zu verstehen. Romeo und Julia verstehen wir heute noch, obwohl es sehr lange her ist und sehr weit nicht so weit entfernt. Ja, ist auch schön mit Shakespeare zu enden. Ja, also außer es sind noch Fragen.
Letzte Gelegenheit, vielleicht noch eine Frage zu stellen, die ganz dringend ist und die ihr zu wissen habt und doch noch wichtig ist. Ihr habt das so.
Ja, das hat damit zu tun, mit etwas zu tun, was ich vorher gesagt, zu Hals gesagt habe. Mein Vater ist ein Jahr bevor dieses Buch rauskam gestorben und ich wollte irgendwie das meinem Vater widmen, aber fand das dann irgendwie zu privat. Ich wollte nicht ein Jahr nachdem er gestorben ist, jetzt das praktisch so, dass dann alle fragen, warum der Vater, dann muss ich sagen, er ist gestorben. Ich fand, das war meine Privatsache. Inzwischen kann ich es sagen. Und darum habe ich dann meinen Eltern gewidmet, weil es halt irgendwie, dann war es nicht so klar, dass das jetzt nur für diesen einen. Außerdem, und das habe ich aber dann erst später gemerkt, verdanken wir unseren Eltern doch relativ viel. Nicht nur, dass sie uns geboren haben, sondern auch, ich merke jetzt einfach, was ich für meine Kinder tue. Das haben eure Eltern für euch getan. Das vergisst man manchmal gerade so in dem Alter. Und wenn es nur heißt, 10-mal nachts aufstehen und Milch geben und ich weiß nicht was. Also, ehret eure Eltern. Das kriege ich wie die Bibel, aber das ist wahr.
Also jemand hat eine Behauptung aufgestellt, der Schriftsteller sei in allen Sachen gestellt.
Jein. Also erstens mal ist, glaube ich, das Schreiben selbst wirklich nicht der Moment, wo man einsam ist, allenfalls. Weil da ist man ja mit diesen Figuren zusammen, die natürlich im eigenen Kopf sind, was ein bisschen krank ist vielleicht. Aber es kann natürlich sein, wenn man dann aus dem Schreiben rauskommt, dass man da vielleicht so ein bisschen in ein Loch fällt. Und ich merke einfach, dass ich relativ viel Zeit mit mir allein brauche, um überhaupt schreiben zu können. Also wo dann halt die Geschichten auch zu laufen beginnen oder auch nicht. Aber daneben kann man ein ganz normales Leben, das führen, glaube ich, auch die meisten ein ganz normales Leben. Das ist vielleicht ein bisschen auch so ein Bild, was man gern hat von Autoren. Es gibt auch so ganz geschickte Autoren, die haben so ein Bild von sich aufgebaut. Ich meine, Hemingway war so einer. Oder auch Bukowski oder so. Die Wirklichkeit stimmt da nicht so genau. Also Bukowski war nicht nur ein ständig besoffener, rumhurender Typ, sondern er war offenbar ein sehr exakt arbeitender und sehr pingeliger Mensch, der natürlich auch Alkoholiker war, aber er war nicht ein guter Autor, weil er Alkoholiker war. Und Hemingway war nicht ein guter Autor, weil er großer Jäger war. Im Gegenteil. Er war auch ein sehr kunstverständiger und unglaublich hart arbeitender Mann. Und darum war er gut. Und dieses ganze Bild von Elefantenjagd und Tiefseefischen, das ist ein Bild, was er von sich gemacht hat. Vielleicht auch, um sich selbst zu schützen, nicht gesagt. Aber wenn man wirklich schaut, und ich habe relativ viele Autobiografien auch gelesen, was, glaube ich, alle verbindet, ist, dass sie sehr viel gearbeitet haben und sehr entschlossen waren und nicht aufgegeben haben. Ich glaube, das ist wirklich, ohne Arbeit geht es nicht. Das ist, glaube ich, noch nie ein Autor wirklich so von ihm gefallen.
Eine ganz letzte Frage.
Dann bleibt mir den kleinen Schlusspunkt noch zu machen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei ganz vielen Leuten. Zunächst bei Ihnen allen, die nicht nur heute, sondern weit im Voraus schon richtig gearbeitet haben, mit dem Buch, an dem Buch, untereinander. Und auch heute, ich bedanke mich also bei Ihnen ganz herzlich. Ich bedanke mich bei Beat Knaus, dem Spiritus Rector im Hintergrund und auch im Vordergrund, dem lenkenden Geist. Ich bedanke mich nicht zuletzt auch deswegen, weil das Ganze ins Laufen gebracht hat und weil es noch weiterlaufen lässt, beispielsweise über das Internet mit den Aufnahmen vom heutigen Vormittag, die über die Adresse, die Sie alle kennen, abrufbar sein werden, ab ziemlich bald, wie ich hinaus kenne. Dann bedanke ich mich selbstverständlich bei Peter Stamm, der den Weg zu uns gefunden hat, und dessen Bücher sicherlich in 100 Jahren noch oder vielleicht wieder gelesen werden. Und ich möchte Ihnen ein kleines Buch präsent überreichen. Ein Buch, das versucht, die Werke, die zu lesen sich lohnt, unter die Leute zu bringen. Ich überreiche Ihnen ein kleines Buch. Und fordere ich auch einen kleinen herzlichen Abschlussapplaus für den.
Stufe 2, also sollte auch für ein bisschen schlecht passen. Herzlich willkommen. Danke.
Ja, ich habe gesagt,